Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indien Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Namaste und ein herzliches Willkommen bei Chalo Indien. Heute möchte ich über das Reiseziel Mumbai und auch die gesamte Region Maharashtra sprechen. Erst hatte ich mir tatsächlich überlegt, ob ich das Thema Reiseregion Maharashtra und Mumbai nennen soll. Dann ist mir bewusst geworden, dass ich eigentlich Mumbai viel mehr und viel besser kenne und dass tatsächlich auch die meisten Indienreisenden generell viel mehr an Mumbai interessiert sind und ganz wenige außerhalb Mumbais Maharashtra, den Staat, wozu Mumbai eben die Hauptstadt ist, besuchen. Und somit gibt es zu Maharashtra gar nicht so viel zu erzählen. Das bedeutet aber nicht, dass es kein interessantes Reiseziel wäre, aber über Mumbai umso mehr. Und deswegen habe ich das jetzt einfach genannt, Mumbai mit Maharashtra. Ja, ich muss gestehen, ich war schon ziemlich oft in Mumbai. Und das ergibt sich einfach daraus, dass Mumbai ein guter zentraler Knotenpunkt ist, um von Nord nach Süd zu reisen oder um auch nach Indien einzureisen oder von Indien auszureisen. Und wer sich für Mumbai interessiert, kann also auch während einer Indienreise das ganz gut so hinbekommen, dass man Mumbai auf jeden Fall während der Reise besuchen kann. Sei es eben bei der Ein- und Ausreise. Mumbai hat einen sehr, sehr guten internationalen Flughafen, aber auch einen sehr guten inländischen Flughafen. Beziehungsweise Mumbai ist auch oft auf der Zugreisestrecke, wenn man zum Beispiel von Rajasthan nach Goa oder sowas fährt. Und dann kann man ja gut 2-3 Tage einmal in Mumbai einlegen. Tatsächlich war ich aber auch noch nie so richtig außerhalb Mumbais in Maharashtra. Und ganz, ganz viele Reisende sind tatsächlich gar nicht so richtig in Maharashtra unterwegs, beziehungsweise, das war falsch formuliert, nicht viele internationale Touristen sind in Maharashtra unterwegs. Maharashtra ist auch ein wahnsinnig großer Staat. Ich würde sagen, Maharashtra gehört definitiv schon zu Südindien, befindet sich aber dennoch recht zentral auf dem indischen Subkontinent und ist auch mit einer der größten Staaten und, glaube ich, auch der zweitbevölkerungsreichste Staat in Indien mit 112 Millionen Einwohnern. Kulturell, historisch, religiös und landschaftlich hat Maharashtra eigentlich richtig, richtig viel zu bieten. Also gerade historisch, hier haben sich vor Hunderten von Jahren viele Schlachten abgespielt. Hier waren viele Dynastien zugegen, Forts wurden gebaut. Also Maha heißt ja auch groß, das große Land. Das hat wirklich mal eine sehr, sehr große historische Rolle gespielt. Und so ist das dann auch, wenn man durch diesen Landesteil Indien reist, dass man ganz viele Tempel, Ruinen, Forts, dass man dafür wirklich viel zu sehen bekommt. Dennoch gibt es keine richtig gute touristische Infrastruktur für uns internationale Touristen. Das einzige Ziel, was tatsächlich noch relativ häufig besucht wird, sind die Höhlen Ellora und Ajanta, die liegen nur 1-2 Stunden von der Stadt Aurangabad entfernt, die wiederum tatsächlich mehrere Fahrt- oder auch Zugstunden von Mumbai entfernt liegt. Und diese Höhlen sind wirklich einzigartig. Also da wurden tatsächlich aus Stein richtige Höhlenstädte gemeißelt. Und die haben sehr religiöse Bedeutung, sowohl für den Jainismus, den Hinduismus, aber auch für den Buddhismus. Und das darf man sich tatsächlich unbedingt angucken. Und auch wenn man vielleicht sonst nicht viele Ziele außer Mumbai und den Höhlen besucht, so sollte man vielleicht doch ein paar Tage einplanen und von Mumbai dann mit dem Zug, fährt dann Züge fahren dann morgens oder auch abends in so 4-5 Stunden, dass man dann die Aurangabad ansteuert und dann eben Tagesausflüge zu den Höhlen macht. Viele von euch haben bestimmt auch schon von der Stadt Pune gehört. Auch Pune liegt nur wenige Stunden von Mumbai entfernt, so 3-4 Stunden ungefähr. Das ist auch immer praktisch, wenn man eher den Zug nimmt, weil bis man aus Mumbai dann natürlich im dichten Verkehr draußen ist, dann dauert das natürlich auch immer seine Zeit. Und Pune ist eine sehr moderne Stadt, aber hat auch ein großes kulturelles Zentrum, viele Ausbildungsplätze. Interessanterweise haben viele meiner deutschsprachigen Guides für eine Zeit in Pune gelebt, weil dort auch ein sehr gutes Goethe-Institut ist, wo man sehr intensive deutsche Sprachkurse machen kann. Und wir haben vielleicht von Pune auch schon deswegen gehört, weil Osho hier sein Ashram hat, beziehungsweise Iyengar, wenn euch Iyengar-Yoga etwas sagt, hier ein großes Iyengar-Zentrum gibt, das eben Iyengar aufgebaut hat. Allerdings ist es für uns internationale Yoga-Studierende oder Lernende gar nicht so einfach, dort in das Hauptzentrum, das Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institut, tatsächlich zu studieren und zu praktizieren. Das ist gerade nach Corona noch mal mehr eingeschlafen und ist uns ganz schön erschwert. Nichtsdestotrotz hat Pune in Bezug auf Iyengar natürlich eine sehr, sehr große Bedeutung und viele von euch, die vielleicht sehr geübt in der Iyengar-Yoga-Richtung sind oder vielleicht sogar ausgebildete Yogalehrer, die finden bestimmt einen Besuch in Pune auch interessant. Und es gibt auch sonst sehr, sehr viele Iyengar-Yoga-Zentren in Pune natürlich, die man dann auch besuchen kann, um dort Yoga zu üben. Außerdem ist Pune und die Umgebung von Pune sehr berühmt für Ayurveda. Es gibt wirklich hervorragende Institute mit Ärzten, sowohl um Therapien zu machen, aber auch um Ayurveda-Ausbildungen zu machen. Und es gibt auch viele sehr, sehr schöne Yoga-Einrichtungen außerhalb Punes und das lohnt sich sehr. Das heißt, wenn man vielleicht doch mutig genug ist, eine Reise nach Maharashtra zu planen, beziehungsweise so mutig muss man ja auch nicht sein, wenn man sagt, okay, ich reise nach Mumbai, ich bin da 2-3 Tage, dann nach Pune weiter, um das dann aber auch mit Yoga und Ayurveda zu verbinden. Das geht wirklich sehr gut und sehr, sehr authentisch um Pune herum und natürlich ist die Infrastruktur um Pune herum, beziehungsweise in Pune auch sehr gut, weil es einfach eine sehr junge, moderne Stadt ist. Weitere interessante Reiseziele in Maharashtra, auf die ich zu sprechen komme, bevor wir dann intensiv in das Thema Mumbai starten, sind Nasik. Nasik ist auch wieder eine der 4 heiligen Städten, in dem die große Kumbh Mela alle 12 Jahre stattfindet. Ich habe jetzt ja schon in einigen Podcast-Folgen andere Kumbh Mela-Stätten erwähnt und wie gesagt, Nasik ist auch eine davon, liegt ja so ungefähr 7 Stunden außerhalb von Mumbai und ja, neben der sehr religiösen Bedeutung ist Nasik tatsächlich auch berühmt wegen des Weinanbaus und man kann also außerhalb Nasik sehr, sehr schön mitten in den Weinbergen leben und da auch so ein bisschen was über den Weinanbau in Indien mitbekommen, was natürlich noch eine sehr junge Tradition hat im Vergleich zu der doch ja historischen Tradition dieser religiösen Bedeutung Nasiks. Dann zwischen Nasik und Mumbai, im Prinzip nur 2 Stunden entfernt von Mumbai, befindet sich das Govardhan Eco Village. Und das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr schöner Ort, um Yoga, um Spiritualität, um Ayurveda-Anwendungen zu praktizieren bzw. zu bekommen. Es wird von den Hare Krishnas geleitet. Das hat also auch, wie soll ich sagen, Sekte ist ja immer so ein bisschen negativ konnotiert. Aber ja, es ist schon eine sehr, sehr große Gemeinschaft von einer bestimmten hinduistischen Glaubensrichtung, die mehr den Gott Krishna verehren und damit natürlich auch alle Aspekte, bei denen es um Krishna gibt, insbesondere die Liebe und Hingabe. Das sind also Bhakti-Yogis, die auch viel singen, den Kirtan lieben, sehr, sehr viel auch meditieren mit dem Hare Krishna-Mantra dann natürlich. Und so also manch einen mag das vielleicht auch ein wenig komisch erscheinen, vor allem weil die auch wirklich sehr viel Aufwand betreiben, um eine größere Anhängerschaft zu haben, beziehungsweise um diese Hare Krishna, um das so ein bisschen zu vergrößern alles. Und sie haben einfach auch eine extrem große internationale Gemeinschaft überall auf der Welt. Wenn euch vielleicht die ISKCON-Tempel etwas sagen, die es ja auch in London zum Beispiel sehr, sehr viel gibt. Und besonders viele Osteuropäer sind tatsächlich mittlerweile in Indien und sind Hare Krishnas. Also das nur so als kleiner Nebensatz. Nichtsdestotrotz sind sie sehr, sehr professionell, leben die Aspekte des Yogas und gerade hier mit dem Eco-Village ist man wirklich darauf bedacht, dass man im Einklang auch mit der Natur lebt. Und gerade wenn man dann aus so einer Stadt wie Mumbai gekommen ist, dann tut das natürlich auch richtig gut, einfach ja wieder auch so ein bisschen zu sich selbst ins Innere zu finden, nachdem ja davor sehr, sehr viel im Außen stattgefunden hat. Außerdem ist Maharashtra auch berühmt für seine vielen Nationalparks. Es grenzt ja an Madhya Pradesh. Über diese Reiseregion hatte ich schon vorher gesprochen in einer vorigen Podcast-Folge. Und das geht so im Prinzip über diese ganzen Nationalparks, die es gibt. Und auch wenn die Infrastruktur eher für die inländischen Touristen da sind, können wir ausländischen Touristen natürlich diese Nationalparks auch besuchen. Und mit etwas Glück sieht man einen Leoparden, sieht man vielleicht sogar einen Tiger. Übrigens gibt es auch einen sehr, sehr großen Nationalpark innerhalb Mumbais. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass Mumbai eigentlich von mehreren Seiten vom Arabischen Meer umgeben ist und die Stadt aber wächst, wächst, wächst und sie eigentlich gar nicht mehr irgendwo hinwachsen kann und somit immer näher an dieses Naturschutzgebiet gerückt ist. Und jetzt liegt der Nationalpark dicht an dicht mit der Stadtbevölkerung Mumbais. Und so kam es auch schon zu dem ein oder anderen Vorfall, dass Leoparden auf den Straßen in Mumbai gesehen worden sind und dass auch sogar schon der ein oder andere Hund oder das ein oder andere Kleinkind tatsächlich von einem Leoparden weggeschnappt worden ist. Ja, und es gehört wirklich viel Expertise, viel Erfahrung dazu, um eine Tour gut in Maharashtra zu planen, weil es tatsächlich so unüblich ist, dass internationale Reisende dort unterwegs sind. Man muss sich wirklich ganz gezielt informieren, sich die Reiseziele raussuchen, die einen interessieren. Und ich vermute tatsächlich, dass diejenigen, die Maharashtra besuchen, entweder schon viel in Indien gewesen sind und einfach was Neues sehen möchten oder ein sehr spezifisches religiöses oder historisches Interesse haben oder es vielleicht auch lieben, Tiere zu beobachten und da ein paar ausgewählte Nationalparks wie den Penj-Nationalpark vielleicht mitnehmen. Weil ansonsten ist das schon recht aufwendig, so eine Reise in Maharashtra zu planen, wo es sonst auch irgendwie besondere Reiseziele in Indien gibt oder von denen man vielleicht auch schon eher was gehört hat, die auch besser erreichbar sind, wo es dann auch bessere Hotels gibt. Was man natürlich in Maharashtra wunderbar erleben kann, ist diese Ursprünglichkeit, das ländliche Leben, das natürlich noch nicht vom internationalen Tourismus irgendwie verändert worden ist. Und das ist ja tatsächlich auch so eine Sache mit dem Tourismus. Auf der einen Seite kann er ja viel fördern, aber ein Tourismus kann natürlich auch viel zerstören. Und ja, Maharashtra hat außerhalb Mumbais kaum westlichen Einfluss. Vielleicht generell auch außerhalb einiger anderen Städte natürlich in Maharashtra. Also Pune ist ja auch tatsächlich schon sehr modern und auch relativ international. Ich weiß zum Beispiel, dass auch viele meiner Freunde, die in Mumbai leben, dass die durchaus übers Wochenende oder über ein verlängertes Wochenende schnell Mumbai verlassen, um dann in der ländlichen Umgebung Maharashtras Trekkingtouren zu machen, zu wandern, die Natur zu genießen. Und ich habe so ein paar Bilder gesehen und es ist wirklich richtig beeindruckend. Also auch Maharashtra vom landschaftlichen Raum. Also man hat ja zum einen die Küste, aber auch das Hochplateau Deccan ist dort. Die Western Ghats laufen in Maharashtra aus. Und da kann man schon Natur pur erleben und natürlich bekommt man auch einen sehr, sehr guten Eindruck von dem traditionellen Leben der Maharathas. So heißen nämlich die einheimischen Maharashtras. Und ja, das heißt, wenn euch das interessiert und ihr eine Rundreise in Maharashtra plant, dann geht das wirklich, aber man muss mehr Aufwand investieren und man muss sich so ein bisschen überlegen. Zum einen, man kann natürlich auch viele Strecken innerhalb Maharashtras mit dem Zug belegen, aber es ist vielleicht günstiger, auch im Privaten oder nicht im Privaten, im Taxi mit einem Fahrer unterwegs zu sein, der sich dann auch so ein bisschen auskennt. Genau. Die Maharathas, also die Bewohner Maharashtras, die sind schon nochmal extra interessant. Es gibt auch in ganz Maharashtra ihre eigene Sprache, die nennt sich Marathi. Und natürlich, wie in fast allen Regionen Indiens, haben auch die Marathas ihre eigene Kultur, ihr eigenes Essen, ihre eigene Kleidung. Und das ist dann natürlich immer spannend, das dann auch so mitzubekommen. Und ja, viele der Marathas leben tatsächlich auch in Mumbai und jetzt spreche ich über Mumbai. Mumbai ist die Hauptstadt von Maharashtra. Einige von euch kennen Mumbai vielleicht auch noch unter dem alten Namen Bombay, der ja eher so von der englischen Besatzung noch herrührt. Irgendwann so um Ende des 19., Ende des 20. Jahrhunderts, vielmehr nicht des 19. Jahrhunderts, also 1996 wurde Bombay dann zu Mumbai umgenannt, einfach um ja dem einen mehr indischen kulturellen Touch zu geben. Und das kommt wohl von der Stadtgöttin Mumba, der Name. Mumbai gibt es schon seit dem 2. Jahrhundert. Es wurde immer wieder von anderen Dynastien geleitet, besetzt, irgendwann dann natürlich auch von den Briten. Es wurde ein sehr, sehr wichtiger Handelshafen und durch die Briten hat Mumbai auch einen sehr, sehr großen britischen Touch, also mit den ganzen Kolonialgebäuden. Da muss man schon sagen, dass man sich ab und zu gar nicht mehr in Indien wehen, wenn man dann über die großen Prachtstraßen läuft und an einem tollen viktorianischen Gebäude nach dem anderen vorbeiläuft, die Turmuhren und die großen Hotels und das Postamt, also das ist dann schon sehr beeindruckend, beziehungsweise ja auch Victoria Station, der Bahnhof im Stadtzentrum. Mumbai ist ein großes Wirtschaftszentrum, ein Finanzzentrum. Es beherbergt auch die Börse und ja, es ist einfach extrem modern auf der einen Seite. Es passiert hier richtig, richtig viel. Ich meine zu glauben, dass es hier die teuersten Grundstückspreise überhaupt in Indien gibt und auch mit auf der ganzen Welt. Also Land ist hier richtig teuer, weil, wie ich schon erwähnt habe, wohin will Mumbai noch wachsen? Mittlerweile sind es wohl ungefähr 20 Millionen Menschen, die in Mumbai sind, aus fast allen Ecken Indiens, weil die Menschen sich natürlich hier irgendwie auch eine Zukunft wünschen, ein besseres Leben. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch mit dem größten Slum der Welt hier, der sich Dharavi nennt, weil viele dieser Menschen natürlich erstmal sehr, sehr einfach leben und sich auch noch nicht so viel leisten können, bis vielleicht auf die Miete in so einer Slum-Gegend, die innerhalb Mumbais tatsächlich auch nicht günstig ist. Und gerade wenn man nach Mumbai einfliegt, dann fliegt man tatsächlich erstmal über ja so ein großes Elendsviertel, wo dann ein Wellblechdach nach dem anderen sich irgendwie auftut. Und das ist ja schon richtig krass, das zu sehen. Auf Dharavi komme ich dann auch später nochmal zu sprechen. Ich habe 2009 das erste Mal Mumbai besucht, als Freiwillige damals. Wir hatten ja auch ab und zu ein bisschen Urlaub und deswegen war ich mit meiner Mitfreiwilligen Joanna unterwegs. Und wir haben dann im Lonely Planet damals gelesen, dass wenn man es ein bisschen intelligent anstellt, um so im Stadtzentrum nahe der Backpacker-Unterkünfte so ein bisschen rumlungert, dass man dann vielleicht auch Glück hat und von einem Scout gefragt wird, ob man vielleicht Lust hat, den Tag an einem Bollywood-Set zu verbringen als Statist, um diesen Bollywood-Film so ein bisschen internationales Flair als ja weißhäutiger Statist zu bieten. Und wir hatten darauf richtig Lust, wir hatten auch Zeit und wurden dann tatsächlich auch angesprochen und haben dann einen ganzen Tag bei dem Dreh einer Bollywood-Szene verbracht. Und ja, der Film nennt sich We Are Family und wir waren bei einer Tanzszene mit dabei und das waren wirklich Superstars, also Bollywood-Superstars, die da gespielt haben. Ich weiß nicht, ob euch die Namen Kareena Kapoor etwas sagen oder Kajal. Und wir wurden richtig aufgebrezelt, sollten dann an einem Tisch sitzen und so ein bisschen immer mitklatschen und ein bisschen mittanzen, während dann natürlich die Hauptdarsteller und australische Tänzerinnen tatsächlich im Mittelpunkt standen. Wir haben dafür auch 500 Rupien bekommen, das sind umgerechnet 8 Euro. Ich glaube, mittlerweile kriegt man ein bisschen mehr. Ich bin mir allerdings nicht mehr sicher, ob das immer noch so stattfindet, dass man einfach so als Tourist dazu aufgefordert wird. Das ist mir bisher nicht noch ein zweites Mal passiert, aber ich finde, man darf es auf jeden Fall probieren oder man kann ja auch mal so ein bisschen recherchieren, was da noch so möglich wäre. Es ist an sich auf der einen Seite sehr aufregend, man kriegt ein kleines Taschengeld, man kriegt auch was zu essen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr, sehr langatmig. Also es dauert dann auch schon den ganzen Tag und ganz viel passiert auch nichts, beziehungsweise es wird ja auch oft die gleiche Szene wieder und wieder gedreht. Aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung und viele von uns kennen Mumbai ja auch wegen der Bollywood-Filme und ich weiß, dass viele von euch auch sich deswegen für Indien interessieren, weil sie Bollywood lieben und dann darf sowas ja eigentlich im Reiseprogramm nicht fehlen. Ansonsten war ich auch 1-2 andere Male privat in Mumbai, einmal nochmal mit einer Freundin. Wir haben natürlich auch die gängigen Sehenswürdigkeiten besucht. Einmal waren wir auch beruflich in Mumbai, haben dort bei Freunden übernachtet, dann lernt man ja eine Stadt immer noch mal ganz anders kennen. Aber ich muss einfach sagen, also wenn immer ich Mumbai besuche, ist es schon wirklich eine unglaubliche Stadt, in der man so extrem viel machen kann. Also es ist auf der einen Seite so modern und das tut uns vielleicht auch mal gut, wenn wir durch Indien reisen und einfach auch mal wieder sowas ein bisschen internationaleres erleben. Auch wo wir sehen, wie junge Inder selbst ein Nachtleben haben, sich draußen treffen, auch vielleicht mal ein bisschen knappere Kleidung anhaben, Mädels und Jungs zusammen Kaffees sitzen oder an Marine Drive oder am Chaupati Beach einfach, ja, abhängen. Leckere lokale Snacks ausprobieren, das macht natürlich auch Spaß, mal ins Kino zu gehen oder so ein bisschen Kunst und Kultur in einem der vielen Museen zu erleben. Es ist auch wahnsinnig beeindruckend, über diese großen Brücken zu fahren, über weil man ja irgendwie auch, Mumbai besteht auch irgendwie aus sehr, sehr vielen Inseln. Dann fährt man eben über diese großen Meeresarme, beziehungsweise es hat ja auch den Strand, viele, viele Hochhäuser. Und auf der anderen Seite erlebt man dann auch diese chaotischen, bunten, vollen Märkte, in denen es gefühlt einfach alles zu kaufen gibt, von Antiken über alle möglichen Obstsorten, Tiere kann man kaufen, also das ist auch immer ganz verrückt. Und ja, dann gibt es natürlich auch doch viel Armut zu sehen, so wie man es vielleicht sonst auch nicht mal in Indien zu sehen bekommt. Also bei meinem letzten Besuch in Mumbai erinnere ich mich, wie wir dann einfach über die Straße laufen und dann irgendwie von Laterne zum Zaun so ein Tuch aufgespannt wurde, in dem neben wirklich starkem Verkehr ein Kind wie in einer Krippe gebettet worden ist und so von der Mama hin und her geschaukelt wurde. Also das ist schon sehr, sehr krass. Macht in Mumbai auch einfach Spaß, durch die Straßen zu schlendern und dieses ja kolonial-britische Flair mitzuerleben, am Gateway of India zu stehen, dort vielleicht auch mit einem Boot rüber zu Elephanta Island zu fahren. Das ist auch ein UNESCO-Weltkulturerbe, wo es sehr beeindruckende Höhlen gibt. Oder sich das Taj Hotel einmal anzusehen, was ja auch leider so ein bisschen traurige Berühmtheit bekommen hat, weil es einmal Ziel der Terroranschläge in 2008 geworden ist. Und man bekommt auch so ein bisschen etwas von anderen religiösen Gruppen mit. Zum Beispiel von den Jains, hier gibt es einige Tempel, was sehr schön ist mitzuerleben. Beziehungsweise gibt es auch eine kleine jüdische Gemeinschaft. Ich meine, 5000 Juden leben in Mumbai. Oder auch die Parsis. Und da kann man sich dann auch gerade kulinarisch einmal, ja, auch so ein bisschen weiter auszuprobieren und sich das auch einmal schmecken zu lassen. Vielleicht sagt euch das Gericht Dantsak etwas. Das ist ein Linsengericht, das traditionell mit Fleisch zubereitet wird und gerade, ja, in Europa sich großer Beliebtheit mittlerweile erfreut. Und es ist tatsächlich traditionell kein so richtig indisches Gericht, sondern tatsächlich stammt aus der Parsi-Küche, also hat so mehr iranischen Einfluss. Generell kann ich sagen, dass die Maharati-Küche sehr, sehr spannend ist, aber auch sehr scharf, da darf man aufpassen. Natürlich wird an der Küstenregion auch sehr gerne Fisch gegessen. Berühmt ist Bombay Duck, das ist keine Ente, sondern das ist tatsächlich wohl ein sehr köstlicher Speisefisch. Mumbaianer lieben es zu snacken und da müsst ihr unbedingt einmal Vada Pav oder Pav Bhaji ausprobieren. Das sind wie so kleine indische Burger mit einer Gemüsepaste oder ja mit so einem vegetarischen Burger drin. Und ja, also Mumbaianer lieben es zu snacken und das kriegt man dann gerade am Strand mit oder ja an der Küste, da kommen dann immer gerade abends die ganzen Snackwegen angeschoben. Und da muss man dann natürlich auch so ein bisschen aufpassen. Aber weil viele Inder auch ein sehr modernes, westliches Leben führen, kann man gerade sagen, da wo die auch essen, ist das schon relativ hygienisch. Für mich sind besonders drei Dinge in Mumbai wirklich spannend. Oder sagen wir mal vier Dinge. Ich bin ja nicht unbedingt ein Fan so von den klassischen Sehenswürdigkeiten, die man aber in Mumbai durchaus mitnehmen darf. Ich finde es immer so viel spannender zu sehen, wie die Menschen leben. Und da gibt es vier Besonderheiten in Mumbai. Die erste Besonderheit ist das Dhobi Ghat. Das ist ein Viertel der Dhobi-Kaste, also der Wäscherkaste. Und das ist wirklich gigantisch groß. Und man sieht oben auf diese riesige Open-Air-Waschanlage hinab und man kann zugucken, wie praktisch tausende von Kleidungsstücken dort täglich, mittlerweile nicht nur, aber immer noch sehr viel, von Hand gewaschen, getrocknet und gebügelt werden. Und man muss sich das vorstellen, dass man da wie so auf eine Reihe von Betonwaschbecken hinabschaut, in dem die Kleidungsstücke dann tatsächlich gewaschen werden. Und die Dobis, die sind praktisch alle so eine Kaste, wie eine organisierte Großfamilie. Und am wenigsten wird tatsächlich private Kleidung gewaschen, aber viel Kleidung aus Hotels, aus Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen. Und das ist dann natürlich auch wieder ein großes logistisches Wunder, dass das richtige Kleidungsstück dann wieder zum richtigen Hotel zurückkommt. Und ja, das darf man sich auf jeden Fall einmal anschauen. Dann gibt es die Dabawalas. In Mumbai leben die wenigsten Menschen im Stadtkern, weil die Mieten einfach so teuer sind und der Platz begrenzt ist. Viele leben eher so in Außenbezirken und Suburbs. Also sie pendeln sehr, sehr viel mit dem Mumbai-Zug hinein und hinaus. Und dieser Mumbai-Zug ist natürlich gerade zu den Rush-Houren am Morgen und am Abend höchst überfüllt. Ich komme da auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Beziehungsweise lieben Inder es auch, eine frisch zubereitete Mahlzeit zu haben. Und was passiert also? Die Frau des arbeitenden Mannes, der schon morgens zur Arbeit gefahren ist in einen der Büros, bereitet ein Essen in einer typischen indischen Lunchbox vor. Sondern verpackt das Essen dann in diese typische Lunchbox. Das ist so ein kleiner Henkelmann. Und durch ein sehr effizientes und hochentwickeltes Zahlen- und Mustersystem, das dann auf diese Lunchbox gezeichnet ist, weiß dann der Dabawala, also Walla heißt immer der Mann für etwas, also der Mann, der diesen Henkelmann, die Daba, abholt, weiß dann ganz genau, wohin er muss und wo diese Lunchbox denn letztendlich in welchen Büroraum der gehört über dieses hochkomplexe Codesystem. Und das ist dann nicht nur ein Dabawala, sondern das sind natürlich Tausende, die dazugehören. Und der eine holt das dann mit dem Fahrrad ab, bringt es zum nächsten Bahnhofstation, der nächste guckt dann wieder auf das Codesystem, bringt es Station, bringt die in Zug, die werden dann in der nächsten Station wieder abgeholt. Und ja, wenn man zur richtigen Zeit an den richtigen Bahnhöfen ist, kann man das eben beobachten, wie das funktioniert. Die Dabawalas haben auch eine sehr, sehr schöne weiße Uniform mit einem netten Mützchen, dann erkennt man die, sind viel auch mit Fahrrädern unterwegs. Und ja, tatsächlich sind sie richtig berühmt für ihre Leistung. Also erstaunlicherweise machen sie nur einen Fehler auf 16 Millionen. Und das ist eine wahnsinnig niedrige Fehlerquote, von denen viele andere weltweit, viele Unternehmen lernen möchten. Und ich kann euch unbedingt empfehlen, euch das einmal anzugucken. Also es war immer ein lang gehegter Wunsch von mir, dass ich das einmal so mitbekomme. Und ich habe es tatsächlich im letzten Jahr endlich einmal schaffen dürfen. Ja, und daran schließt sich die nächste Besonderheit an, und zwar der Mumbai-Zug. Also Mumbai hat, ich glaube, als eine der einzigen Städte Indiens ein eigenes Zugsystem. Das sind die lokalen Züge. Und die sind wirklich morgens und abends, aber eigentlich immer richtig knackevoll. Aber sie sind eben auch extrem günstig und sehr effizient. Also man kommt eigentlich am schnellsten hinein oder hinaus aus Mumbai, weil ansonsten gibt es richtig viel Stau, sehr, sehr viel Verkehr. Und es macht großen Spaß, einmal in so einem Zug mitzufahren. Eigentlich gibt es drei Hauptlinien, die Western Line, die Central Line und die Harbour Line. Und ja, da kann man ja mal von einem Bahnhof zum nächsten fahren. Das ist einfach interessant. Aber bitte nicht zur Rush Hour, da kann es nämlich auch gefährlich werden. Und leider kommt es tatsächlich auch zu täglichen Unfällen, weil die ganzen Menschen gar nicht reinpassen in den Zügen und teilweise halb draußen hängen. Und so manch einer hat schon mal seinen Arm verloren, beziehungsweise ist auch komplett schon aus den offenen Türen dann herausgefallen. Und das ist dann natürlich auch sehr, sehr tragisch. Und der vierte Punkt, den ich tatsächlich als Highlight sehe, ist Dharavi zu besuchen. Und ich nenne es tatsächlich Dharavi und nicht den größten Slum Mumbais, weil es für mich weniger das ist, was wir uns unter Slum vorstellen, nämlich ein Elendsviertel, sondern für mich ist das eher wie eine lebendige Stadt in einer Stadt. Und ja, wenn man durch Dharavi läuft, sieht man einfach auch sehr viel Krasses. Man sieht Armut, man bekommt Dinge mit, die man so vielleicht noch nie mitbekommen hat, außer vielleicht in einer Reportage. Und ich muss sagen, ich bin selbst immer sehr skeptisch, wenn es darum geht, dass man so touristische Slum-Besuche oder sowas macht. Aber ich finde es auch immer wichtig, erst die Dinge selbst auszuprobieren und sich dann eine Meinung drüber zu erlauben. Und ich habe also so eine Tour einmal mit meinen Gästen mitgemacht. Und sowohl ich als auch meine Gäste waren sehr beeindruckt. Ich würde sagen, an dem Tag durften wir sehr, sehr viel lernen. Unsere Augen wurden auch teilweise für gewisse Dinge geöffnet und sodass es auch dazu beiträgt, dass wir eine andere Sicht auf Dinge haben und Dinge auch für uns ändern. Zum einen gibt es in Dharavi, also man kann das so ein bisschen zweigeteilt sehen. Also es gibt so die Wohnbereiche in Dharavi und es gibt aber auch die Industriebereiche. Und es ist eigentlich ein totales Unternehmertum, was dort stattfindet. Und das sind aber alles so Unternehmen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Also wenn wir denken, in Mumbai gäbe es keine Mülltrennung, dann ist das falsch. Es gibt sie nicht im ersten Schritt, also es wird oft Müll nicht in den Haushalten getrennt. Aber dann verdienen Menschen sich Geld, den Müll zu sammeln, anschließend den Müll zu sortieren und zu trennen, den Müll dann zu zerkleinern, zu zerhackseln, zu waschen und dann etwas Neues draus zu machen. Und das sieht man dann wirklich, wenn man da durchläuft in so kleinsten Räumen, wie das alles stattfindet. Man sieht, wie von Markenkleidung die Kleidungsstücke gefärbt werden, bis sie wirklich den richtigen Farbton haben. Man sieht, wie Markenkleidungsstücke tatsächlich dort genäht werden. Es findet eine riesengroße Lederverarbeitung dort statt und auch von sehr renommierten Unternehmen. Ganze Familien, die wieder zu einer bestimmten Kaste gehören, wohnen in Vierteln, wo sie Tonkrüge und Tongeschirr herstellen. Und das darf man alles erleben. Und dann kann man natürlich auch durch die Wohngegenden laufen. Und hier muss man sagen, dass sich das total unterscheidet. Also es gibt wirklich totale beengte Behausungen und sehr, sehr einfache Behausungen, wo es dann tatsächlich nur öffentliche Toiletten gibt, kein fließendes Wasser, wo die Menschen dicht an dicht leben. Einfach weil Dharavi mittlerweile auch richtig große Mietpreise hat. Aber es gibt innerhalb Dharavis auch Hochhäuser, Wohnhäuser und tatsächlich ist es eine sehr, sehr große Leistung für die ganze Familie, wenn sie es sich leisten konnten, tatsächlich ein Haus in Dharavi zu kaufen oder selbst nur eine schöne Wohnung zur Miete zu haben und die gibt es. Also wir sind ja durch Dharavi gelaufen und ich habe mich tatsächlich manchmal so gewähnt, als wäre ich einfach in einer ganz normalen indischen Stadt. Da gibt es dann auch Märkte, Schulen, Krankenhäuser, also alles, was diese Infrastruktur für bis zu 1 Million Menschen ja auch bedarf. Das muss man sich einmal vorstellen. Und interessanterweise ist es auch so, dass die Guides, die dort durchführen, auch selbst in Dharavi leben. Und unser Guide hat dann auch seine Geschichte mit uns geteilt. Sein Vater ist tatsächlich als junger Mann zusammen mit seiner Frau nach Mumbai gekommen und hat dort als Lumpensammler gearbeitet. Und was ich auch zum Beispiel nicht wusste, ist, dass man aus den Lumpen dann, wenn man die ganz klein zupft, dann hat man wieder sowas wie Baumwolle und kann daraus kleine Öllampenlichter wieder herstellen. Und damit hat er sein Geld verdient. Und das muss er so zielstrebig gemacht haben, dass er tatsächlich genug Geld verdienen konnte, um alle seine Kinder, ich glaube, er hat 3 oder 4 Kinder, zur Schule zu schicken. Und der Guide, der uns geführt hat, der ist sogar bis aufs College gegangen. Und das ist es tatsächlich, was ich dann immer realisiere, was es ausmacht, aus dieser Armut zu kommen, das ist dann tatsächlich die Bildung. Weil der Guide kann uns jetzt tatsächlich auf Englisch durch diesen Slum führen zum Beispiel und wieder ganz anderes Geld verdienen. Ja, und diese 2-3 Stunden, in denen wir dann eben geführt dort durchgelaufen sind, wir haben auch interessanterweise andere indische Schulgruppen getroffen, die dort Case Studies gemacht haben, die auch gesehen haben, wie diese Menschen gelebt haben. Und man fängt natürlich zum einen an, wertzuschätzen, wie man leben darf, aber auch die Produkte, die man so sieht, auch ganz anders oder mit ganz anderen Augen zu betrachten, sei es einfach nur das T-Shirt, das man anhat, das Paar Schuhe oder vielleicht auch irgendwie das Stück Plastik, wo man sich dann vorstellen kann, wie das entweder recycelt wird oder aus welchem anderen Produkt das vielleicht einmal gemacht worden ist. Eine andere Sache ist dann auch die Seifenreste aus Hotels. Die werden gesammelt und daraus wird dann wieder Seife gemacht. Und das ist dann keine Seife, die dann zum Händewaschen oder so wieder verkauft wird, sondern industrielle Seife. Aber das finde ich schon alles bewundernswert. Und ich glaube, Dharavi, ich kann euch jetzt leider keine Zahlen nennen, aber die machen richtig großen Umsatz dort. Also die tragen richtig zum Wirtschaftswachstum und zur guten Wirtschaftslage Mumbais tatsächlich dazu bei. Wenn es passt und man ist gerade im September in Mumbai, das mit den indischen Feiertagen, das wechselt ja auch immer so ein bisschen mit der Zeit, also weil es von einem anderen Kalender abhängig ist. Da muss man dann also immer ganz spezifisch gucken, wann genau im September. Aber es gibt das berühmte Ganesha Chaturthi. Das ist ein 10-tägiges Ganesha-Festival, also zu Ehren des Gottes mit dem Elefantenkopf. Und überall gibt es Ganesha-Statuen und Umzüge und es ist bunt und es ist voll und es ist laut. Deswegen muss man hier auch gucken, okay, es ist immer interessant, auch auf Festivals zu gehen in Indien und die mitzuerleben. Aber es ist auch alles nochmal 10-mal so anstrengend wie sonst eh schon. Und am letzten Tag werden diese Ganesha-Statuen dann im Meer versenkt. Und ich denke, das kann interessant sein, das einmal mitzuerleben, weil das eben auch so besonders für Mumbai ist. Wenn ihr vorhabt, nach Mumbai zu reisen, die Stadt zu besuchen, findet ihr vielleicht auch das Buch Shantaram interessant, vielleicht generell als indische Reiselektüre tatsächlich. Es spielt in Shantaram, es wurde von Gregory David Robertson geschrieben und es ist fast so ein bisschen wie eine Autobiografie oder es wurde davon zumindest inspiriert. Und es spielt viel in Mumbai, es spielt auch in Dharavi, in dem Slum. Der Hauptdarsteller, der Hauptprotagonist, reist auch einmal außerhalb mit seinem Freund nach Maharashtra und erlebt da so ein bisschen das ländliche Leben mit. Aber es finden auch viele kriminelle Aktivitäten statt. Also er ist da so ein bisschen in den ganzen mafiösen Strukturen mit verbandelt. Und ich muss gestehen, ich mochte den Anfang des Buches, weil ich es so spannend fand, wie er von dem Slum geschrieben hat und aber auch, wie er von diesem ländlichen Besuch geschrieben hat, aber dann irgendwann wurde es mir zu kriminell und es war dann irgendwie so ein Indien, mit dem ich nichts anfangen konnte. Aber viele lieben das Buch und man bekommt auf jeden Fall so ein bisschen eine Idee von Mumbai. Viele oder ein paar Szenen spielen auch in dem Leopold Café, das ist in dem Stadtteil Colaba, also auch in der Nähe rund um das Taj Hotel, um dem Gateway of India und da, wo es auch so schöne Märkte gibt, wo man ein bisschen rumschlendern kann, eigentlich das Zentrum so schlechthin, was wir als Mumbai-Zentrum verstehen, wo man eigentlich von einem Mumbai-Zentrum gar nicht so richtig sprechen kann. Und ja, da kriegt man also so ein bisschen eine zusätzliche Idee von Mumbai, wenn euch eine Lektüre zum Reisen interessiert. Und ich finde, es ist ja immer ganz schön, wenn man so ein Buch mit beim Reisen dabei hat, was dann auch in der gleichen Gegend spielt.
Also, ihr habt, glaube ich, schon rausgehört, dass man in Mumbai unglaublich viel sehen, erleben und machen kann. Also sei es einfach, um während des Sightseeings Elephanta Island zu besuchen, die viktorianischen Gebäude sich anzusehen, vielleicht ja auch mal ein Pferderennen mit zu beobachten, das ist auch sehr berühmt in Mumbai, aber auch über Märkte zu schlendern, Kunst und Kultur zu erleben, die Dabbawalas, das Dhobi Ghat zu sehen, vielleicht auch Dharavi, das müsst ihr wirklich für euch selbst entscheiden, ob ihr sowas erleben möchtet oder lieber nicht. Tja, man kann also richtig viel Zeit natürlich auch in Mumbai verbringen. Auf der anderen Seite ist Mumbai als indische Großstadt aber auch sehr, sehr anstrengend, weil es sehr voll ist, weil es eine Stadt ist, weil es voll habe ich ja schon gesagt, es gibt viel Verkehr, es ist laut, man bekommt auch viel Armut mit. Zum anderen ist Mumbai tatsächlich auch gar nicht so günstig. Also auch gerade wenn man eine vergleichbare, einfache Unterkunft sich bucht, ist die doch teurer als irgendwo anders in Indien. Und gerade in Mumbai möchte man eigentlich auch nicht in irgendeinem billigen Loch schlafen. Auch ein bisschen auf Kriminalität sollte vor allem in Mumbai geachtet werden. Und ja, da müsst ihr also so ein bisschen für euch selber abwiegen, was ist zu kurz, was ist zu viel. Ich denke, so mit 2-3 Tagen Mumbai ist man auf jeden Fall immer ganz gut dabei. Und ich empfehle euch tatsächlich auch für Mumbai, macht ruhig eine geführte Tour. Also gerade dann, also es gibt eine sehr, sehr schöne Tour, die findet jeden Tag statt. Da kann man sich einfach dazu buchen. Da könnt ihr euch gerne bei mir melden. Entweder um 10 startet die oder um 2. Kostet auch gar nicht viel, so um die 25 Euro. Und da geht man eben mit einem lokalen Einheimischen zu den Dabbawalas, zum Dhobi Ghat, macht mal so eine Mumbai-Zugfahrt mit und besucht auch Dharavi. Und das sollte man auf jeden Fall dann auch mit einem Einheimischen gemacht haben. So, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Viele, viele Informationen. Ich habe einen riesengroßen Artikel dazu schon auf meinem Chalo Indien Blog veröffentlicht. Da findet ihr das alles nochmal so ein bisschen strukturierter, sowohl zu Maharashtra als auch zu Mumbai, manchmal noch auch so ein bisschen genauer erklärt, die einzigen Reiseziele, die es da so gibt. Und da könnt ihr dann gerne auch nochmal alles nachlesen, wenn ihr Lust habt, nach Mumbai einmal zu reisen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Tschüss!